Nachts im Bundestag. Zwei Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
Herzlich willkommen zum vierten oder fünften Versuch für die neue Folge Nachts im Bundestag. Wir haben November 2025. Der Beginn der letzten Folge lag im September 2025. Janik, schön, dass du hier sitzt. Ich hoffe, es klappt.
Ich auch. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal auf und vielleicht haben wir Glück und es kommt wirklich eine Aufnahme und ein Podcast dabei raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also erstmal Entschuldigung, vielen Dank für die Geduld mit uns. Ja. Vielleicht auch für die Ungeduld, wie man es nimmt. Aber es ist kein Ruhmesblatt. Ja. Sondern es ist die Unfähigkeit von zwei Abgeordneten, irgendwie mit Technik zurande zu kommen. Und vielleicht haben wir jetzt ja heute endlich mal eine Variante, die funktioniert. Genau.
Mhm. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Jetzt war mein Handy, aber ich mache es ganz unprofessionell. Jetzt.
Ja. Auf nicht, also man merkt, wir sind aus der Übung. Ja. Genau. Aber haben jetzt hoffentlich eine Tonaufnahme, die funktioniert.
So ist es. Und Janik, woran liegt es? Ist es, dass es jetzt so viele Aufnahmen waren, die nicht funktioniert haben? Ist es das Thema Haushaltsausschuss, was dich durch die kompletten Mühlen presst? Aber um das zu erklären, Janik trägt jetzt Bart. Ja, und Janik,
oh Gott.
Ja, und man sieht, dass Janik wirkt irgendwie da auch gestählter, als ob er durch ein wahres,
quasi, es ist jetzt, durch eine harte Schule gegangen ist. Es ist jetzt schön, erstmal dein Mikro schleift an deiner Krawatte, nicht, dass wir wieder dann Störgeräusche auf der Aufnahme haben und es nicht funktioniert. Ich wollte nur darauf hinweisen.
Ja.
Es ist jetzt nett, dass du, ich habe ja schon gedacht, du sagst irgendwie verwahrlost oder irgendwie, aber gestählt ist es sehr, ist es, ja. Ja, sehr schmeichelnd ausgedrückt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, so ein bisschen wie ich glaube, das ist Rocky, was ist das? Das
oh ist Gott im Himmel.
3 oder 4, als er gegen in Russland gegen Ivan Drago trainiert, ja?
Naja, ich habe irgendwie die letzten Wochen durch ein paar Mal die Formulierung etwas zugespitzt gewählt, weil ich jetzt gerade echt wochenlange Haushaltsverhandlungen hinter mir habe, irgendwie im täglichen Nahkampf mit dem Koalitionspartner zu sein, wobei das jetzt martialischer und böser klingt, als es tatsächlich war in den Verhandlungsrunden. Es lief tatsächlich erstaunlich gut dann irgendwie doch am Ende, aber
ja, gut.
Ich danke jetzt einfach für das Kompliment.
Gut. Und man muss erklären, das hatten wir nämlich, also man muss es wirklich mal, um den Kontext zu bringen. Wir haben 3 oder 4 Folgen versucht aufzunehmen, hatten immer technische Probleme.
Ja, jetzt weiß es nicht noch aus, dass wir irgendwie nicht in der Lage waren.
Ja, kann man ja, also, ich meine, das bringt jetzt nichts, wie oft wir das überhaupt auf Insta irgendwie in die Stories angekündigt haben. Ja,
du.
Und ja, gut. Fragen eingeholt oder ähnliches.
Also es geht ja politisch viel um Erwartungsmanagement. Hier gerade in Berlin.
Ja.
In diese Reihe von Ankündigungen und Erwartungsmanagement fügen sich auch deine Story-Ankündigungen im Podcast so ein bisschen.
Hatte ich sogar mal auch eine Nachricht bekommen. Da ging es auch um die Fragen. Und genau, hier die Nachricht, also Verkäufer hättest du auch werden können. Wann kommt denn jetzt die neue Folge? Ja, also Erwartungsmanagement, wie du es gesagt hast. Und ich wollte darauf zurück. Du bist ja am Stück, also nicht am Stück, sondern mit auch Wahlkreiswoche ähnliches, aber wir haben ja, wie gesagt, schon lange versucht, diese Folge aufzunehmen. Janik, du verbringst jetzt wirklich einige Zeit schon hier in Berlin, du hattest ja auch wenig Sommerpause etc., beziehungsweise ja, sitzungsfreie Zeit, weil du 2 Haushalte dieses Jahr aufstellen musst. Das heißt, du warst im Gegensatz zu uns, also ich sag uns Nicht-Haushältern, du hast jetzt sehr viel Zeit in den letzten Monaten seit Regierungsbildung hier in Berlin verbracht.
Ja, ich bin im Prinzip seit, also jetzt was den Herbst angeht, eigentlich seit, oder ich sag's andersrum, ich hatte im August eine Woche Urlaub und war ansonsten eigentlich fast jede Woche mindestens für einige Tage, aber ich war auch die ganzen Wochen tatsächlich hier in Berlin.
Ja.
Für die Haushaltsverhandlungen, das waren jetzt die zurückliegenden 2 Wochen, war es das erste Mal seit August tatsächlich, wo ich 2 Wochen am Stück mal nicht in Berlin war.
Und
wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Nächste Woche ist Bereinigungssitzung. Das heißt, nächste Woche am Donnerstag werden wir im Haushaltsausschuss den Haushalt 2026 abschließen und dann ins Plenum überweisen. Und ehrlich gesagt, es ist dann auch Zeit. Und ich bin ehrlich gesagt Gott froh, wenn nächste Woche Donnerstag oder nächste Woche Freitag ist, weil dann ist der Haushalt 26 durch. Das werden jetzt noch ein paar harte Tage bis dahin, weil wir auch noch ein paar Brocken zu lösen haben und zu verhandeln haben. Jetzt so auf der Zielgeraden und da ist jetzt echt noch ein bisschen, heißt es noch ein paar Tage echt durchackern, bis es soweit ist. Und dann am Freitag ist dann, mache ich drei Kreuze, kann man sagen.
Glaube ich. Ist dann auch verdient. Wir haben so, wir und ich, wir haben das immer dann von außen mitbekommen, wenn wir dann mit unseren haushaltspolitischen Ansprechpartnern sprechen. Du bist ja nicht mein Ansprechpartner, sondern die Kollegin Inge Kressle, aber mit der stehe ich auch viel im Kontakt. Und da kriegt man das natürlich immer mit, wie das dann bei euch auch läuft, weil du hast ja viele Ansprechpartner und es ist ja nicht so, also bei dir sind es zwar andere, aber es ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin, der sich irgendwie tagtäglich bei der Inge meldet, sondern es sind ja mehrere.
Ja, wobei es ist ein bisschen, es funktioniert ja jeder Einzelhaushalt, also der Bundeshaushalt, haben wir es ja schon oft hier drüber gehabt, besteht aus den Einzelhaushalten der Ministerien und der Behörden. Und da gibt es, sagen wir so, die sind anders arbeitsintensiv. Also jetzt der bei dir der Entwicklungszusammenarbeitshaushalt oder auch der Haushalt des Auswärtigen Amtes, das sind eben die beiden, die Inge Kressel als Berichterstatterin für uns betreut. Das sind Haushalte, da ist ganz viel Projektförderung mit drin. Also da geht es um konkrete einzelne Projekte, wo man wirklich auch im Haushalt entscheiden muss, Daumen hoch oder Daumen runter. Das heißt, da ist ganz, ganz viel intensiver Kontakt mit vielen Kollegen, die Wünsche, Ideen, Anregungen haben. Das ist bei mir ehrlicherweise etwas weniger, weil ich ja den Haushalt für Arbeit und Soziales mache und den Haushalt des Bundesnachrichtendienstes mache und die europäischen Haushaltsfragen. Das sind alles drei Haushalte. Da sind jetzt nicht so viel Projektförderungen drin, sondern bei mir hat es viel mehr zu tun mit den Sozialversicherungen, mit der Gesetzgebung in den Sozialversicherungen, beim BND, mit den Fragen, was da an technischer Ausstattung benötigt wird, also sicherheitspolitischen Fragen, die da eine Rolle spielen. Also insofern, ich habe auch wahnsinnig vieles mit diesen Gesetzgebungsverfahren gerade zu tun, aber ich habe jetzt nicht dieses ständig von Kollegen belagert werden, die irgendwie noch gerne Ausgaben unterbringen wollen, in Zeiten, wo es eigentlich nicht um mehr Ausgaben gehen kann, aufgrund der Haushaltslage, sondern wo wir im Bundeshaushalt einsparen müssen. Und deswegen, ich habe andere Abwehrkämpfe zu führen als bei euch im Haus, als in deinem Haushalt, den du ja als Sprecher auch mit betreust.
Okay. Oh gut, das ist nachvollziehbar, glaube ich, auch für die Leute, die es nicht jeden Tag mitbekommen. Jetzt, Sanik, ich darf dich an der Stelle noch ganz offiziell beglückwünschen. Du weißt jetzt, was kommt. Habe ich die Woche schon mal gemacht.
Ja, ich kann es nicht mehr hören. Kannst nicht mehr hören.
Ja, aber Jannik, wirklich, da hast du ja Großartiges geleitet. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich mit dir zusammensitzen darf. Ja. Und ich habe dir vorhin auch schon, wie gesagt, reichhaltig Getränke, alles Mögliche angeboten. Aber trotz quasi deines Erfolgs bist du weiterhin sehr bodenständig, wolltest gar nichts haben.
Ja? Halt doch jetzt die Klappe.
Also der Jannik ist quasi auf dem Olymp der Volkswirtschaften angekommen, wenn ich das so sagen darf. Entschuldige, aber ich finde es wirklich cool. Ich finde es sau cool. Und ich finde, du redest da nicht drüber, deswegen mache ich es etwas ausgiebiger, weil ich finde, da kann man wirklich stolz drauf sein. Ich weiß, du tust es nicht von dir aus, deswegen habe ich jetzt absichtlich überzogen, aber ich finde das wirklich nicht nur respektabel, sondern herausragend. Jannik, du bist der Preisträger des Hayek-Preises für deine Dissertation, die du geschrieben hast. Also es ist ja mittlerweile oder schon ein bisschen länger auch Herr Dr. Buri. Finde ich auch cool, steckt viel Arbeit drin. Ja.
Ich bitte darum.
Ja. Und deswegen, du hast für deine Dissertation einen Preis erhalten, einen renommierten Preis. Und von deiner Uni ist das? Ist das richtig?
Von deiner alten Genau, Uni? Von der Uni Freiburg. Ja. Da wird einmal im Jahr eben der Friedrich-August-von-Hayek-Preis verliehen. Und den habe ich dieses Jahr verliehen bekommen.
Mega stark. Sau cool. Deswegen wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass das auch viele Kollegen wirklich gefeiert haben. Und Ich wollte das mal zum Anlass nehmen, weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die es so gut erklären können wie du. Wir reden im Moment viel über ein Reformthema hier im Bundestag. Reformen sind allgegenwärtig. Leute reden, also lesen wir überall, es ist Zeit für Reform. So, vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, wenn wir über Strukturreformen reden und weiteres, was ist damit verbunden? Was bräuchte es da? Warum ist es so wichtig? Was ist dieser Reformgedanke? Weil man liest es ja viel, aber ich glaube, dass sich viele auch in einer Konkretisierung gar nicht vorstellen können oder, wie gesagt, abstrakt, was damit verbunden
ist. Das ist jetzt eine abendfüllende Frage, ja, die du mir da... Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche.
Gerne.
Ich habe mich da sehr drüber gefreut, über den Preis. Ich freue mich auch über die Glückwünsche. Es ist...
du hättest es nie gesagt.
Ich hätte es nicht gesagt.
Genau, denn deswegen
ich
nicht
irgendwie. Ich habe mich darüber gefreut, weil es halt für meine wissenschaftlichen Arbeiten war, aber ich gehe es damit auch nicht irgendwie hausieren.
So ist es, deswegen mache ich das.
Und so, und also wir haben ja einfach eine Reihe von wirtschaftspolitischen Themen bei uns im Land, die halt eine Rolle spielen. Und im Endeffekt dreht sich ja alles um die Frage, ist dieses Land, ist der Wirtschaftsstandort Deutschland, so wie jetzt gerade dasteht, international wettbewerbsfähig oder nicht? Und im Moment muss man halt leider Gottes einfach diagnostizieren, wir haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren über die letzten Jahre hinweg, über die letzten 15 Jahre hinweg, wenn man ehrlich ist. Und es zeigt sich eben darin, mal platt gesagt, dass der Standort Deutschland in nahezu allen Produktionsfaktoren schlicht zu teuer ist. Auf diesen Satz kann man es, glaube ich, runterbrechen. Mhm. Wir sind zu teuer bei den Energiekosten. Wir sind zu teuer bei den Bürokratiekosten, Ende vom Tag auch Kosten in Unternehmen sind. Wir sind zu teuer bei den Arbeitskosten, damit meine ich nicht die Löhne und Gehälter, sondern bei den Arbeitskosten, was das Thema der Lohnnebenkosten angeht, insbesondere der Sozialversicherungsbeiträge. Mhm. Wir sind zu teuer bei den steuerlichen Belastungen. Also alle Dinge, die du so durchgehen kannst, die eben Kostenfaktoren für Unternehmen sind. Wenn sie sich fragen, wo ist denn der für mich ideale oder der für mich gute Standort, dann sagen wir, wir sind mittlerweile in allen Dimensionen zu teuer. Mhm. Und wir sind halt auch um das, was wir teurer sind, als andere Standorte nicht mehr besser. So, wir werden niemals der günstigste Produktionsstandort der Welt sein, aber wir müssen halt um das besser sein, was wir teurer sind. Mhm. Und das sind wir nicht mehr, weil wir halt insgesamt zu teuer geworden sind. Und deswegen dreht sich im Prinzip diese Frage von Strukturreformen um die Frage von Wettbewerbsfähigkeit und darum, wie wir diese einzelnen Faktoren, die Produktion in Deutschland teuer machen, wieder günstiger bekommen. Mhm. Und aus meiner Sicht ist die große Schlüsselfrage, die auch die anderen Fragen dominiert, ist die Frage der Sozialversicherungsbeiträge, weil sich daran zum einen festmacht, eben ist für Unternehmen der Standort wettbewerbsfähig, aber daran macht sich halt auch fest, lohnt sich auch für den einzelnen Mitarbeiter, lohnt es sich halt, sich anzustrengen? Lohnt es sich, zur Arbeit zu gehen? Lohnt es sich vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen? Also lohnt es sich, sich anzustrengen?
Ja.
Und deswegen ist eben aus meiner Sicht die zentrale Frage, ist die Frage der Sozialversicherungsbeiträge, die mindestens stabil zu halten. Eigentlich müssen wir drüber reden, wie kriegen wir sie gesenkt? Und das werden wir halt nur hinbekommen, wenn wir uns an die Strukturen unserer Sozialversicherungssysteme dran trauen, wenn wir insbesondere die Ausgaben der Sozialversicherungssysteme gebremst bekommen, das Ausgabenwachstum, was wir halt da seit Jahren haben, durchbrochen bekommen. Und das wird aus meiner Sicht die Schlüsselfrage sein für die Wettbewerbsfähigkeit, wird die Schlüsselfrage sein dafür, wie es mit diesem Wirtschaftsstandort hier weitergeht. Und wir sehen es ja in den Daten, wir sehen es in den Nachrichtenlagen, dass wir immer mehr Unternehmen haben, die entweder schließen oder die das Land verlassen. Eben deswegen, weil der Standort hier zu teuer ist und weil man halt nicht oder viele nicht mehr wirklich rentabel hier am Standort Deutschland produzieren können. Das ist aus meiner Sicht das größte innenpolitische Problem, mit dem wir es gerade zu tun haben. Und jetzt kommt was Zweites dazu. Mhm. Und jetzt sage ich mal einen Satz, der vielleicht erstmal paradox scheint.
Ja.
Mir sind die Wirtschaftsprognosen die Wirtschaftsprognosen für nächstes Jahr sind positiver ausgefallen, als man es vielleicht erwartet hätte.
Ja. 0,9%?
0,9 ist die IWF-Prognose, ja. die Prognose der Bundesregierung, die auf den Prognosen der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute aufsetzt, 1,3%. Okay. Und das war überraschend positiv. So, und jetzt kommt der paradoxe Satz. Aus meiner Sicht ist es ein Problem, dass die Prognose für nächstes Jahr so positiv ausgefallen ist. Warum?
Weil man nicht weil es sozusagen verschleiern könnte, wo die Notwendigkeit ist, genau, weiter reinzugehen.
Genau, weil es droht so, und jetzt müssen wir aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in eine volkswirtschaftliche Vorlesung abdrifte. Naja, aber weil wir momentan ein bisschen aufpassen müssen, politisch nicht den Fehler zu machen, dass wir Konjunktur und Wettbewerbsfähigkeit miteinander verwechseln.
Was ist der Unterschied? Einfach erklärt.
Wettbewerbsfähigkeit ist das, über was ich eben gesprochen habe. Ja. Sind wir strukturell wettbewerbsfähig? Sind wir strukturell als Standort zu teuer oder sind wir es nicht? Mhm. Konjunktur ist die Frage, was bewegt sich jetzt mal in der kurzen Frist irgendwie im Wirtschaftszyklus hoch und runter? Mhm. Und ja, wir werden nächstes Jahr eine Konjunkturbelebung sehen. Das sehen wir, und zwar deshalb, weil wir als Staat gerade und auch vor allem nächstes Jahr ziemlich viel Geld raushauen. Weil wir das Sondervermögen, also die Sonderschuldeninfrastruktur ausgeben. Weil wir insgesamt ein Wachstum haben von Staatsausgaben und das heizt halt nun mal Konsum an, das heizt Investitionsausgaben an. Das heißt, wir haben staatlich generierte Nachfrage.
Sogar, weil, wenn ich das richtig gesehen hatte, korrigiere mich, weniger, weil mehr Feiertage aufs Wochenende fallen.
Solche Sachen kommen auch nochmal mit rein. Genau, das sind immer so saisonale Effekte. Mhm. Das spielt eine Rolle, tatsächlich ein Feiertag. Und zwar gar nicht mal so knapp. Aber der wesentliche Effekt ist, wir generieren wahnsinnig viel Staatsnachfrage nächstes Jahr. So. Und deswegen haben wir diesen positiven Effekt in der Konjunktur. Ja. Das ist aber ja nichts Langfristiges, sondern das ist quasi so ein Impuls, den man mal reingibt. Wenn wir aber jetzt nur diesen Konjunkturimpuls setzen, Konjunktur kurzfristig, diesen kurzfristigen Impuls setzen, ja, aber gleichzeitig dann die Zeit, die wir uns damit erkaufen, nicht nutzen, an die strukturellen Fragen und damit an das Thema Wettbewerbsfähigkeit ranzugehen, dann haben wir eben ein Strohfeuer, was halt 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre irgendwie trägt. Aber wenn wir nicht gleichzeitig dieses darunterliegende, dass wir in den Produktionsfaktoren zu teuer sind, oder anders formuliert, dass wir quasi die Wirtschaft nur am Laufen halten, indem wir schuldenfinanziert als Staat Geld rausballern, dann wird halt irgendwann das böse Erwachen kommen. Also dieses Modell geht halt nicht auf Dauer gut. Ja. Und deswegen ist der Knackpunkt bei allem, was wir jetzt kurzfristig machen, um da irgendwie zu stabilisieren, deswegen jetzt nicht dem Trugschluss aufzusitzen, zu glauben, die Notwendigkeit wäre weg oder wir wären überm Berg, was insgesamt die Wirtschaftslage im Land angeht. Ja, wir werden ein bisschen eine positive Entwicklung nächstes Jahr haben. Das ist aber halt eben vor allem dieser kurzfristige Konjunkturimpuls durch unsere Staatsausgaben. Die langfristigen, die strukturellen Probleme der Wettbewerbsfähigkeit dieses Standorts haben wir damit nicht gelöst. Und die große Sorge, die ich gerade habe, ist, dass sich manche anfangen, auch hier im Bundestag politisch dann zurückzulehnen nächstes Jahr. Ja. Und sagen, ja, ist doch wunderbar, irgendwie Wachstumszahlen ziehen ein bisschen an, Arbeitsmarkt, die Lage entspannt sich so ein bisschen, ist doch alles gut, wir sind überm Berg. Nein, wir sind nicht überm Berg.
Und der Knick in dieser Kurve wird dann umso heftiger sein.
Der wird dann umso heftiger sein.
Also um dieses Bild zu bedienen.
Der wird umso heftiger sein und man wird halt dann irgendwann unweigerlich in die Frage kommen, löst man jetzt den Konjunkturimpuls, wenn der ausgelaufen ist, ersetzt man den dann durch den nächsten, den man dann zwangsläufig wieder schuldenfinanziert machen müsste. Ja. So, und dieses Modell kann halt nicht auf Dauer gut gehen. Mhm. Und deswegen dringend das Thema Strukturreformen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, die drängendste Frage ist die Frage der, und auch die wirkungsvollste, ist die Frage, kriegen wir unsere Sozialversicherungsbeiträge stabilisiert? Daneben müssen wir was machen bei den Energiekosten, passiert jetzt auch ein bisschen was. Daneben müssen wir was machen bei dem Thema Bürokratiekosten, passiert ein kleines bisschen was, aber aus meiner Sicht noch zu wenig, offen gesagt. Ja. Genauso auch bei den steuerlichen Belastungen etc. Also in allen Bereichen ist da was zu tun, aber aus meiner Sicht die Schlüsselfrage der Wettbewerbsfähigkeit sind die Sozialversicherungsbeiträge.
Mhm. Ja, also braucht auch große Schritte. Es wurden ja auch Maßnahmen getätigt. Jetzt bereits, manche waren ein bisschen größer, manche waren ein bisschen kleiner, aber ich muss es zum Beispiel auch mal sagen, gerade was man heute gesehen hat, war ja damit verbunden, dieses Thema Bürokratieabbau an die Bürokratie, was der Digitalminister, der Carsten Wildberger, da auch heute nochmal kommuniziert hat. Es geht unter anderem darum, dass Betriebsbeauftragte erst später gebraucht
werden. Der Druckluftbeauftragte wird abgeschafft.
Ja.
Ich weiß gar nicht, dass es das gibt.
Genau, also ich wusste das auch nicht. Janik nimmt sich ein Wasser. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Dazu muss ich mal eins sagen. Das ist jetzt ganz bestimmt nicht der große Schritt. Aber es gab ihn ja anscheinend. Wir wussten nicht, dass es ihn gibt. Er hat irgendwo für Arbeit gesorgt, hat für Kosten gesorgt, für Aufwand gesorgt. Er wurde jetzt abgeschafft. Auch sowas, das sind kleine Teile eines Ganzen, was dann einfach mal dafür sorgen können, dass das Druck rausgenommen wird. Wie gesagt, wir wünschen uns größere Schritte. Aber den Druckluftbeauftragten, den hatte ich auch gelesen und dachte mir, okay, Wahnsinn, ja, dass wir diese Nachricht lesen werden.
Ja, vor allem, ich frage mich da eher, wer ist denn auf die bescheuerte Idee gekommen, den mal einzuführen?
Ja, das ist halt. Ja, das ist es halt. Und da gibt es weitere Beauftragte, die halt im Endeffekt, wo jetzt Maßnahmen getroffen wurden, dass es die in Zukunft nicht mehr geben wird. Und das ist dann auch gut so, ist halt Arbeitsbeschaffung. Ja.
Ich habe halt nur die Sorge, dass wir halt, und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Dilemma, in dem wir jetzt auch als Koalition gerade drin sind, politische Prozesse dauern.
Ja.
Das ist extrem mühsam, das ist extrem nervig, auch hier als Abgeordneter,
ja,
dass Dinge dauern. Ich habe halt etwas bei dem, du hast auch gerade gesagt, mehr wünschen und anderes Tempo.
Ja.
Wir werden halt jetzt irgendwann die Zeit nicht mehr haben.
Mhm.
Und uns rennt die Zeit davon, ja, weil auch die Entscheidung in den Unternehmen, wo geht's wie weiter, ja, die werden halt jetzt getroffen.
Mhm.
Und da reicht halt nur die Abschaffung des Druckluftbeauftragten,
so ist es,
reicht halt nicht aus.
So ist es. Deswegen würde ich einfach, es ist ein kleiner Schritt von, aber wir sind uns da einig, dass wir da mehr brauchen. Denn das Problem ist immer, wenn das Unternehmen weg ist, dann ist der Aufwand, um es wiederzubekommen oder dass die
ja, das neu kommt ja nicht
der,
wieder.
Ja,
das kommt
ja nicht der Aufwand wieder. Ist bedeutend größer für Neuansiedlungen. Also, deswegen müsste es jetzt halt getroffen werden. Brauchen wir ja massive Entscheidungen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und vielleicht, das kann ich auch, kann man auch mal sagen. Das ist so ein bisschen auch das Problem, wenn man etwas umsetzen will. Wir haben es auch immer gesagt, man ist in die Politik gegangen, weil man auch wirken möchte, im Sinne von, man möchte ja was Positives dazu beitragen. Und dass Prozesse manchmal dauern, das bringt einen zur Weißglut. Da sitzt du hier und es bringt dich wirklich zur Weißglut und du willst manchmal irgendwie den Hörer.
Ja, und ehrlich gesagt, ich verstehe es auch oft nicht.
Ja.
Also deswegen kann ich es auch nicht rechtfertigen, ja, weil ich es selber halt oft nicht verstehe und mich halt schon auch wundere, dass irgendwie manche auch in den Ministerien, wo ich manchmal sage, komm mal, Leute, habt ihr eigentlich den Schuss nicht gehört?
Mhm.
Das ist jetzt mittlerweile, also es ist, ich bin immer wieder erstaunt, was für Beharrkräfte es dann teilweise gibt. Und da ist halt der politische Job, den wir als Koalition jetzt halt auch haben, diese Beharrkräfte aufzubrechen.
Mhm.
Und wie gesagt, ich habe nur etwas die Sorge, uns rennt da halt gerade in großen, großen Schritten die Zeit davon.
Ja.
Und jeden Monat, wo wir jetzt nicht an Wettbewerbsfähigkeit zulegen, der trifft uns halt.
Ja.
Deswegen die Zeit, die wir jetzt da gerade erkauft haben und für nächstes Jahr erkaufen, die muss genutzt werden.
Ja, und weil du es gesagt, diese BH-Kräfte, es ist ganz klar, dass Reformen, gerade auch Strukturreformen, die sind, ich drücke es mal so aus, mit Schmerzen verbunden. Das tut weh. Ja, da geht man auch, da gehen liebgewordene Eigenschaften verloren. Da geht man ja wenn man an die Struktur geht, dann wird es auch Bereiche geben, wo es wehtut.
Naja, um es ganz konkret zu machen, ich halt sage, um Sozialversicherungsbeiträge zu stabilisieren,
ja,
müssen wir an Leistungsausgaben ran. Dann heißt es, dass nicht mehr alles von der angefangen bei der Grundsicherung, aber auch bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung, dass nicht mehr jede Leistung, die es heute gibt, es künftig noch in dieser Form geben kann. Und ich frage mich ein bisschen, ob das allen klar ist, die von Strukturreformen reden.
Ja.
Das wird natürlich, damit macht man sich politisch nicht beliebt.
Nein,
das ist so. Und also das ist das eine, nur es gehört, ich meine, wir müssen halt auch, wenn wir uns die Lage halt anschauen, dann ist halt auch da wieder eine relativ einfache Botschaft. Dieses Land ist über die letzten Jahre hinweg ärmer geworden. Wir sind ärmer geworden durch externe Faktoren, die Zollpolitik von Trump, der Krieg in der Ukraine, manches andere. Wir sind aber auch ärmer geworden durch die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit im Inland. So, wenn wir ärmer geworden sind, dann heißt es, wir können uns nicht mehr alles leisten, was wir uns leisten konnten, als wir noch reicher waren. Und das heißt, es wird Einbußen und Einschnitte geben müssen, wenn wir wollen, dass wir als Standort wettbewerbsfähig bleiben. Ja. Und im Moment habe ich so den Eindruck, man versucht sich noch vor dieser Erkenntnis, wir sind ärmer geworden und müssen gegensteuern und müssen dann auch unbequeme Entscheidungen treffen, versuchen sich gerade noch zu viele vor dieser Wahrheit irgendwie so wegzuducken, nach dem Motto, ha, man kommt schon irgendwie durch.
Ja.
Und auch so kann man Zeit verschenken.
Ja.
Und das ist das, was mir gerade Sorge macht.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Und es geht ja darum, jetzt dieses Land auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre aufzustellen. Darum geht es ja wirklich. Ja? Und das ist damit verbunden, dass es grundlegende Änderungen bedarf. Wir hatten so einen Moment auch schon mal, Anfang der 2000er. Auch damals tat es vielen weh. Aber es hat ja auf lange Sicht dazu geführt,
genau,
dass es ein Erfolg war. Wir haben ja gerade in den von, sag jetzt mal, 2010 bis 2020, ganz grob, haben wir gesehen, was daraus entstanden ist.
Genau. Zwar,
dass es diesem Land gut ging. Und jetzt ist dieser Schritt halt wieder notwendig.
Genau, so ist es.
Das ist aber unsere Aufgabe.
Genau. Und deswegen, und ich bin da auch nicht, das klingt jetzt gerade alles irgendwie so pessimistisch und ja, so wehklagend, was wir hier sagen. Ich bin da nicht pessimistisch unterwegs. Mhm. Also ich finde nur mal eine harte und schonungslose Analyse, ja, so wie jetzt eben gerade mal so ein bisschen skizziert, ist halt die Grundlage. Und daraus muss man dann die notwendigen Schlüsse ziehen und die notwendigen politischen Maßnahmen dann halt einleiten. Und ich bin da nach wie vor auch zuversichtlich, dass das gelingen wird, dass das auch in dieser Koalition gelingen kann. Mhm. Und also deswegen so dieses ganze oje, oje, alles schlimm und alles furchtbar, da halte ich wiederum wenig davon, mhm, weil es ist ja gleichzeitig ja die gute Botschaft, wir haben es ja selber in der Hand. Es liegt ja an uns. Also wir kennen die Probleme,
ja,
wir kennen den Instrumentenkasten der Lösungen. Außer uns selber hält uns niemand davon ab, diese Lösungen jetzt auch anzugehen.
Mhm.
Und deswegen, wir müssen es halt tun.
Ja.
Aber wir wissen, wir haben, es ist nichts, was irgendwie jetzt vom Himmel herabfallend über uns hereingebrochen ist, sondern es sind Dinge, die wir haben selber die Lösungen in der Hand.
Ja.
Und wir können sie selber nutzen. Und die Frage ist jetzt einfach, will man das politisch tun oder nicht? Ich bin sehr dafür, dass wir es tun.
Ja, Dito, kann ich nur zustimmen.
Ja. Jetzt haben wir viel über Innenpolitik gesprochen.
Ja.
Ich glaube, was auch so eine, neben den innenpolitischen Entwicklungen, glaube ich, auch was im Moment politisch die Wochen und Monate prägt, ist, dass wir, dass auch vieles von dem, was innenpolitisch passiert, getrieben ist von dem, was außenpolitisch los ist, was in der Welt passiert, und zwar nicht nur unmittelbar um uns herum, sondern auch auf der anderen Seite des Globus. Du solltest eigentlich mit dem Außenminister nach China fliegen, bist aber nicht geflogen. Was war da los?
Ja, ich sollte eigentlich mit dem Außenminister nach China fliegen und von dort aus weiter dann nach Jakarta in Indonesien. Allerdings war es dann so, dass ich nur nach Jakarta in Indonesien bin. Im Endeffekt hat der Außenminister die Reise verschoben, weil es einfach Uneinigkeit über den weiteren Reiseverlauf gab. Das ist so einfach und simpel, wie es klingt.
Was heißt Uneinigkeit über den Reiseverlauf?
Im Endeffekt, so eine Reise wird ja langfristig geplant. Und da gibt es ja unterschiedliche Termine, es gibt da einen ganz festen Ablauf. Man hat ja Gäste dabei, der Außenminister hätte eine Wirtschaftsdelegation dabei gehabt, man trifft vor Ort Minister, weitere, man besichtigt auch mal zum Beispiel ein Unternehmen, eine deutsche Dependance oder ähnliches, trifft sich mit der Botschaft und weiteres. Also es gibt da ja auch ein Protokoll und das ist alles geplant. So, und im Endeffekt gab es dahingehend, war man sich zwischen deutscher und chinesischer Seite nicht ganz einfach, wie, ich sag mal, gewisse
politische Handhabung, wie gewisse Fragen, die besprochen werden müssen. Wenn es zum Beispiel um das Thema Exportkontrollgesetz von chinesischer Seite ausging, wie sich der Außenminister um Vorgänge im südchinesischen Meer geäußert hat. Im Weiteren gab es da jetzt nicht in allen Bereichen eine Einigkeit. Und dann war auch die Frage, wie kann die Reise vor Ort stattfinden, einfach auch von den Terminen, die stattfinden. Und im Endeffekt konnten nicht alle Termine bestätigt werden.
Also die Chinesen haben Termine nicht zugesagt, die eigentlich angedacht waren, oder?
Ja, sie wurden im Endeffekt zum Schluss nicht bestätigt, ja. Und dann kann man halt keine Reise machen. Das ist eine weite Reise. Da, wie gesagt, das ist alles organisiert. Da kommen auch gewisse Leute mit. Das muss dann halt auch vor Ort funktionieren. Und wenn am Schluss da noch Fragen offen sind, dann hat der Außenminister sich dazu entschieden, dass diese Reise nicht stattfindet. Im Zuge dessen fand jetzt in dieser Woche am Montag ein Telefonat statt zwischen Außenminister Wadefuhl und seinem chinesischen Pendant mit Wang Yi. Und dann haben sie miteinander gesprochen. Und was ich jetzt mitbekommen habe, ist es so, dass jetzt bereits geplant wird, wann diese Reise dann nachgeholt werden kann. So, und das war der Punkt, warum.
Und dann mit allen Terminen.
Und dann mit allen Terminen. So, und ich muss sagen, man kann, wie soll diese Reise vonstatten gehen, wenn man im Endeffekt bis kurz vor Abflug nicht weiß, wie realisiert sich dann die Reise auch wirklich vor Ort. Also finde ich, dass die Absage richtig war, weil was machst du dann, wenn es im Endeffekt dann nicht so funktioniert, wie man es geplant hat? So, und jetzt hat man miteinander telefoniert. Ich weiß nicht genau, was die Inhalte waren. Darüber wird jetzt nicht großflächig berichtet, was die da im Detail miteinander besprochen haben. Aber es soll so stattgefunden haben, dass man jetzt schon in der Planung ist, wie diese Reise stattfinden kann.
Was ja dann wiederum gute Nachrichten sind, dass es da irgendwie weitergeht.
Ja, also ich bin generell immer der Meinung, dass es besser ist, miteinander zu sprechen, als übereinander zu sprechen. Es ist auch ganz normal, dass es im Bereich der Außenpolitik Fragen gibt, die nicht immer einfach sind. Es ist völlig an der Tagesordnung. Aber jetzt wurde da miteinander gesprochen. Jetzt schauen wir, wann und wie diese Reise stattfindet. Aber es ist jetzt zumindest so, dass schon daran geplant wird. Und dann war ich in Jakarta. Und das war, auch da muss man einfach mal erklären. Ich kann das auch, wenn da mal jemand fragen kann, auch mal gerne so den Tagesablauf zeichnen. Ich weiß, du machst ab und zu scherzhaft so dieses irgendwie nach Jakarta fliegen und dann eine gute Zeit haben.
Den Außenpolitiker Südseeurlaub.
Ja, und das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir hatten da viele gute Termine mit Regierungsvertretern, mit Vertretern des Parlaments. Wir haben den Secretary General der ASEAN getroffen, also die Association of Southeast Asian Nations. Das ist ein Zusammenschluss von Staaten. Ich sage jetzt mal ganz grob, man kann es nicht 1:1 vergleichen, aber grob so ein bisschen kann man sich vorstellen wie die EU. Das sind 11 südostasiatische Staaten. Und da haben wir den Secretary General getroffen und haben mit dem längere Zeit auch gesprochen. Ein bisschen, wo man zusammenarbeiten kann, wo es Kooperationen geben kann im wirtschaftlichen Bereich, technologischer Austausch, Energiesektor, wo mittelständische Unternehmen investieren können. Ja, wie wir einfach auch diversifizieren können. Sehr interessant. Und deswegen, es geht ja auch darum, ja, miteinander da auch ins Gespräch zu kommen. Wir können nicht immer nur sagen, wir würden gerne diversifizieren, wir würden gerne unsere Märkte breiter aufstellen, wir würden gerne mehr Möglichkeiten haben. Und dann ist man nicht vor Ort, sondern das muss man auch einfach im Miteinander besprechen, weil sich manchmal auch einfach die Systeme unterscheiden, weil es auch um Rechtsfragen geht und weiteres. Und das muss dann vor Ort besprochen werden. Und wir haben dort vor Ort gehört, die Indonesier interessieren sich für das deutsche Wahlrecht. Und auch das haben wir dann vor Ort mal erklärt.
Aber nicht für das verkorkste Ampelwahlrecht,
hoffentlich. Nee, für das Grundlegende, was davor war, dass jeder direkt gewählte Abgeordnete in den Deutschen Bundestag einzieht, wenn er die meisten Erststimmen auf sich vereint. So, genau, das dazu. So war meine letzte Woche. Und genau, war dahingehend auch einiges zu tun. Ich freue mich jetzt auf die nächste Sitzungswoche sind wir, also wir sind nächste Woche wieder hier zur Sitzungswoche.
Genau.
Und danach ist Wahlkreiswoche. Und da freut mich auch wieder, wenn es im Wahlkreis wieder mehr zur Sache geht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
wir kommen langsam ans Ende der Folge.
Nächste Woche der Haushalt durch ist.
Ja, nächste Woche nochmal.
Also ich habe bemerkt auch ein bisschen, also mir geht es so, ich habe jetzt den Eindruck, die auch ein bisschen, man ist langsam ein bisschen müde.
Ja, ja.
Merkst du vielleicht erst beim Zuhören. Das ist so. Deswegen würde ich sagen, machen wir Feierabend.
Das ist so. Ja. Machen wir Feierabend. Ich hatte, weil du gerade sagst, ich war müde, musste ich dran denken. Ich bin am Montag um 2.30 Uhr aufgestanden, um nach Berlin zu kommen. Und es hat trotzdem nicht alles so geklappt, wie ich gedacht habe. Aber deswegen, man ist einfach ab und zu dann nochmal durch. Deswegen, ich werde morgen noch sprechen. Und morgen in der Debatte, da gibt es einen AfD-Antrag zum Thema Afghanistan, werde ich sprechen, weil ich letzte Legislatur ja viel Zeit im Afghanistan-Untersuchungsausschuss verbracht habe. Sprichst du die Woche noch?
Nee. Ich habe ja das Los des Haushälters.
Ja.
Ich spreche in der Regel nur zweimal im Jahr im Plenum. Nee, also ein bisschen mehr, weil es immer mal wieder mehr um Haushaltsthemen geht, aber grob ist der Haushaltsausschuss ja ein, oder als Haushälter ist man ja eher ein Ausschussabgeordneter und weniger ein Plenumsabgeordneter. Also es gibt ja Kollegen, jetzt die Fachkollegen aus dem Ausschuss für Arbeit und Soziales nehmen, die haben irgendwie Gefühl, ja jede Sitzungswoche fünf Plenardebatten, jeder irgendwie zweimal redet, weil die irgendwie die Redeslots vollkriegen müssen. Bei mir ist halt, also ich habe im Moment immer ein Haushaltsausstellungsverfahren, also von September bis November haben wir ja auch nicht nur am Mittwoch mal irgendwie ein paar Stunden, sondern haben immer den ganzen Mittwoch, den ganzen Donnerstag Haushaltsausschuss. Das heißt, ich bin morgen einfach auch den ganzen Tag im Haushaltsausschuss.
Ja.
Freitagmorgen habe ich dann Vertrauensgremium. Das heißt, da beraten wir in geheimer Sitzung dann im kleinen Gremium die Haushalte der Geheimdienste.
Mhm.
Das werden wir am Freitag abschließen. Und dann haben wir nächste Woche eben dann die Bereinigungssitzung, haben wir nochmal Bundesfinanzierungsgremium. Und also ist ja nicht nur der Haushaltsausschuss selbst, sondern es sind auch diese ganzen Zusatzgremien des Haushaltsausschusses, wo es halt um den Bundeshaushalt geht. Und da ist jetzt nochmal echt Endspurt.
Ja.
Und daneben halt auch viele nochmal koalitionsinterne Verhandlungsrunden und das alles irgendwie unter Dach und Fach zu kriegen, damit wir dann halt auch wirklich Freitagmorgen fertig sind.
Gut, sehr gut. Jannik, für den Heimweg am Freitag. Ich frag dich mal, hast du die Zeit ab und zu noch sowas, kannst du Netflixen oder irgendwie Mediathek oder andere Anbieter? Ich gehe jetzt mal, also ich brauche es nicht alle nennen.
Also ich bin ja meistens nach Berlin immer geflogen, von Basel aus. Das ist mittlerweile, hat mich das irgendwie so genervt, weil da irgendwie die immer Flugverspätungen in letzter Zeit waren und das alles irgendwie, dann bin ich jetzt vor ein paar Wochen wieder zum Zugfahren übergegangen.
Boah, das dauert lange
von dir. Das dauert lange, das ist richtig, aber wenn der Flieger Verspätung hat, bin ich immer noch ein bisschen schneller, aber ich nehme dann ICE, der halt von Berlin nach Offenburg oder in die andere Richtung durchfährt und setze mich da rein und habe halt quasi einen Bürotag im ICE. Das ist einigermaßen angenehm, es funktioniert irgendwie ganz gut. Deswegen auf der Hinfahrt in der Regel, da arbeite ich dann durch. Auf der Heimfahrt wahrscheinlich ein bisschen Netflix.
Hast du einen Tipp?
Habe ich jetzt schon fertig geschaut, aber was ich vor 3 Wochen angeguckt habe, war House of Guinness.
Okay, das ist gut.
Fand ich gut, ja. Gibt leider erst eine Staffel, die habe ich jetzt durch, aber das hat sich jedenfalls gelohnt.
Okay. Gut. Weil das ist, kann man ja mal hier als Tipp an die Hörer. Ich habe auch noch was, das läuft in der, ich glaube, ARD-Mediathek. Und zwar gibt es da, ich glaube, die Staffel hat. Es gibt zwei Staffeln. Die erste hat 5 Episoden, glaube ich. Das heißt Rise and Fall.
Okay.
Und da geht es um Fußballvereine. Und die erste Staffel, da geht es um 1860 München, also um so ein bisschen auch die Geschichte von 1860 cool. München, aber nicht gesamt, sondern mit dem damals Aufstieg aus der damals noch Bayernliga in die zweite Liga, als dann irgendwann auch der legendäre Präsident Karl-Heinz Wildmoser kam, diesen Umzug vom Grünwalder Stadion erst in das Münchner Olympiastadion und dann in die Allianz Arena und wieder zurück als Rise and Fall, der Aufstieg und der Fall von 1860. Richtig, also ich finde es eine gute Doku, wirklich gut.
Reinschauen.
ARD-Mediathek
ist das?
ARD-Mediathek.
Okay.
Und vor allem, also Ich meine, wir beide schauen ja gerne Fußball, wir gehen gerne ins Stadion und es ist so richtig, wo du auch siehst, ich meine, klar kenne ich jetzt 1860 aus der Vergangenheit, also ich habe mich mit 1860 nie groß beschäftigt, aber wenn du das siehst, ich kannte die Spieler, Präsident, Trainer etc., mal die Hintergründe und
einer der großen, die 60er, einer der großen Traditionsvereine. Genau,
aber wenn du da mal die Hintergründe und alles mit, ist es schon, also die muss kann ich wirklich empfehlen.
Das habe ich schon heute Abend nochmal was.
Ja, also schau dir gerne die erste Folge an, weil das macht Spaß. Und wenn man es dann, weißt du, manchmal ist es auch noch so, es ist in manchen Teilen auch noch richtig echt. Es ist dann auch so ein bisschen, wenn du dann auch siehst, so manches Fußball in den 90ern und so. Ich habe ja zu Freunden schon mal gesagt, manchmal, wir kennen es ja auch, wenn man dann zum Fußball und ich freue mich da auch für alle Stadien ausverkauft und moderne Arenen. Ich möchte jetzt da nicht wie so ein ewig Gestriger klingen, gar nicht. Aber manchmal ist es so, wenn man sich so vorstellt, zu einem Regionalligisten zu gehen oder Drittligist, wo halt das Stadion nicht ausverkauft ist. Es ist vielleicht auch so eine alte Schüssel und es ist alles irgendwie noch so real, wie es früher war. Weißt du, das
irgendwie so Aschenbahn drumherum.
Es weckt ja auch noch irgendwas. Und deswegen fand ich die Doku ganz cool, wo sie so ein bisschen die Historie bespielen. Also das mal.
Klingt super spannend.
Genau, auch für nicht absolute Fußballfans ist einfach interessant.
Rise and Fall.
Und die erste Staffel ist mit über 1860.
Cool. Schau ich heute Abend mal noch rein, glaube ich.
Das soll es gewesen sein. Wir sagen danke, wir hoffen, die Aufnahme
hat funktioniert. Ja, ansonsten haben wir uns auch nicht unterhalten.
Und wir sehen uns dann, wenn es funktioniert hat, in der nächsten Sitzungswoche.
Bis dann.
Bis dahin. Ciao.